Energy Sachsen Music Lounge.
Es ist Sonntag und das bedeutet, es ist Zeit für die Energy Sachsen Music Lounge. Und heute habe ich die liebe Marie von der Band Cosby zu Gast. Hello.
Hallöchen, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du bist ja heute alleine, du hast deine Jungs zu Hause gelassen. Jetzt kannst du ruhig ehrlich sein, vermisst du sie oder bist du ein bisschen froh, deine Ruhe zu haben?
Also es hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob die dabei sind oder nicht, weil ich hätte sowieso die ganze Zeit geredet. Deswegen habe ich gesagt, ihr macht euch einen schönen Sonntag und lasst euch gut gehen.
Ja, das ist sehr gut. Du bist ja alleine hier, das ist gar kein Ding. Und deswegen machen wir jetzt mal ein kleines Speed-Dating, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen quasi.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Was war denn dein Traumberuf als Kind und wie ist es dann die Musik geworden?
Also, ich war eines dieser Kinder, das keine Ahnung hatte, was ich mal machen möchte und was ich werden will. Und deswegen habe ich gesagt, was die anderen Kinder gesagt haben. Im Kindergarten haben alle Mädchen gesagt, ich will Köchin werden. Und dann habe ich irgendwie mit 5 mir ein Klavier gewünscht und ab da habe ich allen gesagt, ich will Pianistin werden. Aber geübt habe ich überhaupt gar nicht. Also, aber da bin ich auf jeden Fall schon mal zur Musik gekommen. Da kam mir der Sache schon näher. Da habe ich so meine ersten Klavierstücke geschrieben. Und dann irgendwann in der Pubertät wurden das Liebeslieder ganz tragische. Und jetzt trage ich diese tragischen Liebeslieder vor.
Das ist ein Plot-Twist. Aber hast du so als Kind dann so klassische Klavierlieder geschrieben oder wie sah das aus?
Ja, ich hatte auch klassischen Klavierunterricht und ich wollte dann irgendwann so mit 14, 15 wollte ich so Jazz gerne irgendwie lernen, aber kein Klavierlehrer wollte mir Jazz beibringen. Das höchste der Gefühle war so ein Ragtime. Ich fand's total scheiße.
Schade.
Es ist super schade.
Vielleicht wärst du heute Jazzpianistin gewesen.
Weiß ich nicht, aber die Jazzakkorde sind im Songwriting schon irgendwie ganz, ganz spannend. Jetzt muss ich mir die selbst aus den Fingern saugen. Ich weiß gar nicht, was ich da tue.
Fake it till you make it, würde ich sagen. Solange es gut klingt, scheiß drauf.
Ja, das müssen dann die anderen beurteilen, aber bisher habe ich gut gefaked.
Ja, sehr gut. Ich finde auch, du hast es super gut gemacht. Was machst du an einem Tag, bevor du abends auf die Stage gehst?
Meistens sitzen wir im Auto und fahren zur Venue. Und dann bauen wir alles auf. Und ich weiß nicht, das ist immer so ein ganz komischer meditativer Zustand an diesem Tag, wo ich einfach alles runterfahre. Weil ich offensichtlich, ich denke dann immer so, ich bin gar nicht nervös, aber ich glaube, ich bin nervös, indem ich sehr müde werde. Und dann kurz vor der Bühne muss ich mich so richtig aufputschen. Dann mache ich noch irgendwie 20 Burpees oder irgendwas. Oder renn Treppen ganz gerne, um so meinem Körper zu sagen, so wach auf, jetzt geht's richtig los. Und jetzt Adrenalin.
Alles so ein bisschen müde auch, ja.
Ja, ganz verrückt, ich weiß auch nicht. Also ich bin gar nicht müde, aber so richtig runtergefahren.
Also bist du auch keine Lampenfieberperson theoretisch?
Nee, war ich früher ganz, ganz arg. Da war ich schon in der Früh so, okay, ich muss 4 Stunden, bevor wir losfahren, aufstehen, um irgendwie klarzukommen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr. Es kommt dann immer so 5, 10 Minuten vorm Gig, ist dann so, okay, jetzt geht's los. Aber es ist eher so Freude. Aber ich muss immer pinkeln. Egal, ob ich gerade schon 10-mal war, ich muss aufs Klo eigentlich, wenn ich auf die Bühne gehe und denke immer, ich muss jetzt aber dringend pinkeln, aber es ist nicht so.
Ja, weil man dann auch so denkt, ich kann jetzt auch nicht gehen die nächsten 1,5 Stunden oder so. Und was ist, wenn ich dann wirklich ganz, ganz dringend muss? Jetzt muss ich nochmal aufs Klo.
Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Das ist unserem Schlagzeuger letztens passiert. Da hatten wir eine Show in Berlin und er hat dann irgendwie so vor der Zugabe gesagt, Freunde, ich muss eigentlich so dringend aufs Klo, aber jetzt spielen wir es schnell. Komm, raus. Dann haben wir unsere Zugabe gespielt und dann verbeugen wir uns am Ende immer noch und er ist einfach von der Bühne gerannt. Und wir so, hey Dave, wir würden noch ein Foto machen, bleib da. Aber er konnte einfach nicht mehr, der Arme.
Ja, der Arme, aber besser so, als dass es dann in die Hose geht auf der Bühne, ne?
Ja, so viel hat er nicht an. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen wäre. Obwohl, eine Hose hat er schon immer an. Nicht so schön.
Ja, ist vielleicht zum Saubermachen nicht so ganz angenehm. Okay, next question. Hattest du jemals ein Vorbild?
Ja, also bestimmt. Also ich hatte nicht so Vorbilder. So, ich habe früher als Kind ganz viel Queen gehört, weil das einfach in dem CD-Regal meiner Eltern rumlag. Und ich fand's so geil. Und ich habe es so gefeiert. Aber ich wusste nur, wie die Band aussieht, weil es halt auf diesem Cover drauf war. Und sonst wusste ich nichts von denen. weil einfach YouTube und sowas, es war damals noch nicht so, dass jeder mit 5 schon irgendwie auf dem Handy rumdaddelt. So, ich hatte da wenig Zugriff und so habe ich mir in meiner Fantasie ausgemalt, wie die wohl alle sind und wann ich die alle live sehe. Und dann war es so, ja, Freddie Mercury ist tot. Und außerdem war der schwul, also dass du in den verliebt bist, das hätte auch nicht funktioniert. Ich so, was? Tot und schwul? Was ist hier los? Ich war total desillusioniert. Damit ist so mein erstes Idol. Ja, mein erstes Idol ist einfach so in sich zerfallen. Und ich glaube, seitdem habe ich einfach auch nie wieder so arg an jemanden festgehalten, weil es war sehr enttäuschend für mich. Aber
das war nachhaltig, wirklich, war nachhaltig, hat sich das ganz dolle mitgenommen.
Ey, voll, voll.
Du bist in einem kreativen Loch. Wie kommst du raus?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Also ich war mal eine sehr lange Phase in einem kreativen Loch, so einen ganzen Sommer lang. Da habe ich keinen einzigen Song geschrieben, weil ich die ganze Zeit dachte, alles, was ich anfange, ist so scheiße. Hat echt gedauert. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, dass ich rausgekommen bin. Ich glaube, der Robin hat mir sehr oft gesagt, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich jetzt mal einfach was machen muss. Und egal, ob es schlecht ist oder nicht, mach einfach was. Aber nichts tun ist keine Option. Und dann habe ich mich halt immer gezwungen und gezwungen und irgendwann bin ich wieder in den Flow gekommen. Aber jetzt ist es schon sehr lange nicht mehr vorgekommen, dass ich ein kreatives Loch habe. Vielleicht, weil ich einfach nicht so viel drüber nachdenke. Ich habe früher ganz viel drüber nachgedacht, ob das gut wird, ob es jemanden mögen wird. Ich setze mich jetzt einfach hin und denke mir so, wow, das macht irgendwie was mit mir, das gefällt mir, da will ich dran arbeiten und hinterfragt es nicht so lange. Und dann kommt dieses Loch auch gar nicht mehr.
Klopf mal auf Holz, damit es so bleibt. Lieber nur noch Sad Songs schreiben oder nur noch Happy Songs?
Sad Songs. Ich bin Sad Song Girl. Ich finde es zwar auf der Bühne total geil, mit allen zu feiern und da springt schon irgendwie so was Besonderes über, wenn alle so mitmachen und so euphorisiert sind, aber ich bin halt selber so ein Mellow-Kind, dass ich mich einfach in die traurigen Songs so krass reinsteigern kann. Das macht mir so viel Spaß. Das klingt komisch, aber es macht mir Spaß, mich da richtig nochmal reinzufühlen, reinzuleben und zu sehen, was es mit den Leuten macht.
Ich höre auch super gerne Sad Songs, auch wenn ich gar nicht sad bin.
Ja, komisch, oder?
Das ist so schön irgendwie.
Das ist so schön. Man ist auch, ich weiß gar nicht, was das ist. Das klingt immer so. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Missverständnis wie mit Metal. Wenn man Metal hört, ist man auch nicht aggressiv. Und das ist bei traurigen Songs auch so. Ich weiß nicht, ich muss doch nicht traurig sein, um die zu hören und die zu fühlen und es auch zu feiern und vielleicht sogar die Arme hochzustrecken und zu sagen, boah, geil, ist das traurig.
Das ist schön. Man kann das einfach auch zelebrieren.
Absolut, ich sehe das genauso und ich finde auch, das verbindet einen, weil es kann mir keiner erzählen, dass er immer nur gut drauf ist. Stimmt doch nicht.
So nämlich. Okay, jetzt noch eine Entweder-Oder-Frage. Lieber nie wieder auf Tour gehen oder weiter touren, aber nur mit der Musik, die ihr schon rausgebracht habt. Es ist sehr schwierig.
Oh, ist das kacke. Das ist echt eine scheiß Frage. Das ist ja Worst-Case-Szenario. Natürlich ist Touren, ja, Touren ist so das, warum man es macht, so. Aber immer mit den gleichen Songs. Ich meine, wir haben schon viele Songs und auch viele gute. Wir haben auch viele Songs schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das ist echt gemein, aber ich würde auf Tour weitergehen. Ich will nicht auf die Leute verzichten. Das ist so schön.
Ja, ihr könnt ja die Songs für euch machen. Aber gut, ist ja sowieso nur im Kopf das Szenario, ne? Zum Glück.
Ey, aber ich fühle das, ich bin nur so eine Sad Song. Marie, so, ich fühle das gerade voll, das macht mich richtig fertig, aber ja, es ist nur in unserem Kopf, okay.
Ich möchte, also das war jetzt erstmal unser Speed-Dating, ne? du hast dich super geschlagen, du brauchst auch gar keine Angst haben.
Gibt's ein zweites Date?
Es gibt ein zweites Date, wenn du möchtest, natürlich.
Ich möchte, immer im Consent.
Richtig, sehr wichtig. Ich möchte als allererstes mal über euren Song Regretted reden. Ich meine, der Name, der sagt schon ganz schön viel. Es geht eben darum, dass man Chancen im Leben ergreifen soll und sein Leben quasi nicht verpassen soll, weil es einfach passiert und weil man manchmal auch einfach mitgehen muss. Man sagt ja immer, ja, ich bereue gar nichts und jede Erfahrung hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und das stimmt ja auch. Hast du trotzdem was du bereut hast, vielleicht auch nicht getan zu haben?
Ja, das ist eine... Bestimmt, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, würde mir irgendwas einfallen. Aber ich versuche irgendwie, ich bin eh so sehr streng mit mir, dass ich versuche, mehr im Moment zu sein und nicht so wahnsinnig viel drüber nachzudenken, was ich alles verkackt habe. Ich glaube, es sind so kleine Situationen, viele kleine, die sich summieren, wo man einfach so über seinen Schatten hätte springen können und es dann nicht gemacht hat. Aber nicht so Großes, wo ich jetzt auf dem Sterbebett liegen würde und sagen würde, Mensch, damals hätte ich doch irgendwie, wäre ich rechts abgebogen oder links abgebogen oder was auch immer, dann wäre das und das und Wahnsinn. Ich glaube, sowas Großes ist es nicht. Es sind eher so. Aber auch irgendwie ist es schon so, dass ich dann ein paar Jährchen später immer dann doch nochmal irgendwie in einer ähnlichen Situation die Möglichkeit habe, das nochmal anders zu machen.
Ja, das, was kommt, das kommt dann auch einfach. Und wenn es so sein sollte, dann kommt es auch später nochmal.
Denke ich doch auch. Also ich hoffe es zumindest. Ja.
Würdest du selber sagen, du bist so ein Safe-Player oder bist du eher ein Risikomensch?
Also ich glaube, von meiner Natur, von meinem Naturell bin ich eher so immer auf Nummer sicher. Aber alles, was ich tue in meinem Alltag, ist überhaupt nicht sicher. Deswegen bin ich auch super viel eben am Nachdenken und verkopft. Und dann legt es immer so die Bremse ein, dass ich irgendwie super lange brauche, mich zu entscheiden. Und manchmal halt dann die Entscheidung auch mir schon abgenommen wurde und so. Ja, ich versuche, diese Version von mir immer wieder zu überlisten und mutig zu sein und ein Risiko einzugehen. Aber ich muss auch sagen, da bin ich froh, dass ich die Jungs habe, weil ich glaube, allein hätte ich viele Sachen einfach nicht gemacht.
Würdest du sagen, wenn du dich jetzt entscheidest, ein Risiko einzugehen oder eben nicht, bist du eher ein Kopf- oder eher ein Bauchmensch?
Bauch. Ja.
Bauch?
Der Kopf versucht mich immer zu verarschen. Ich versuche, den gar nicht so zu befragen.
Immer deswegen nur aufs Bauchgefühl hören.
Ja, ich versuche es. Es gelingt mir nicht immer, aber ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, ich habe eine ganz gute Intuition.
Ja, ich glaube, das Bauchgefühl, das lügt auch selten.
Ja, aber du merkst, wie ich hier so lauter Fragezeichen, so ich versuche, also theoretisch, eventuell.
Ja, es kommt ja auch immer auf die Situation an, weil dann ist man in der Situation und man denkt so, fuck, was mache ich denn jetzt?
Ja, genau, es ist irgendwie, es gibt Situationen, da muss man den Kopf einschalten, aber ich versuche so, das nicht zu verlieren, ab und zu auch einfach mal so, jetzt komm. Rein ins kalte Nass. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ich würde gerne als nächstes mit dir über euren Song Love for Who I Am sprechen, weil ich finde, dass ihr oder du damit ein ganz, ganz wichtiges Thema aufmacht, und zwar die Selbstliebe. Ist auch nicht so einfach manchmal, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Würdest du sagen, du bist gut darin geworden, das ist natürlich total relativ, dich selbst zu lieben, oder warst du es vielleicht auch schon immer, oder war das jetzt ein Prozess? Wie ist es? Wie sieht's da aus bei dir?
Nee, ich war es definitiv nicht schon immer. Ich weiß noch, dass ich in der Schule immer versucht habe, mir die anderen anzugucken und zu überlegen, aber das finde ich cool und so wie die will ich sein und das interessiert mich, und immer zu versuchen, so ein bisschen mehr zu sein wie die. Aber es ist mir nicht gelungen, weil ich bin von meiner Natur, auch hier, mein Naturell, das ist heute mein Lieblingswort, immer mit so einem gallischen Akzent, weiß ich auch nicht. Mit meinem Naturell, ich bin irgendwie halt einfach so ein bisschen eine aneckende Person, war ich schon immer. Ich war schon immer der Klassenclown, schon immer irgendwie so mit den Lehrern am Streiten, immer sehr gerechtigkeitsgetrieben so, und habe das immer nicht verstanden, was es soll. Und ich glaube, ich bin schon immer Leuten ziemlich auf den Sack gegangen. Und wahrscheinlich habe ich auch deswegen so oft die Sehnsucht gehabt, das nicht so zu sein, weil ich immer so dachte, aber die ist einfach nur beliebt oder der ist einfach nur cool. Aber ich habe jetzt ja ein paar Jahre Therapie gemacht und meine Therapeutin hat behauptet, ich sei austherapiert. Ich weiß ja nicht, was
heißt. Nicht schlecht.
Ja, ich glaube, die müssen das irgendwann sagen. So, ja, jetzt ist mal Schluss. Wir brauchen ja mal wieder Platz für andere.
Krankenkasse zahlt nicht mehr.
Genau.
Jetzt langsam reicht's, Marie.
Komm klar. Ja, und irgendwie ist das aber was, das wird mich immer beschäftigen. Ich habe bestimmt jetzt einen anderen Umgang damit und versuche auch kompromissloser einfach ich zu sein, weil ich mir eigentlich, ich würde jedem anderen sagen, einer guten Freundin würde ich sagen, ey, so wie du bist, das ist doch so einzigartig, das kann ja wirklich niemand nachmachen. Keiner kann das kopieren, das ist doch dein großes Kapital. Also das ist doch geil, aber mir selber sage ich das halt nicht so. Und das ist verrückt, aber ich versuche das zu sagen und zu sein. Deswegen haben wir auch diesen Song geschrieben. Und deswegen versuche ich mir auch mit diesem Song das dann so mantramäßig so richtig einzuhämmern.
So eine Manifestation für dich selber.
Voll. Und denke mir so, vielleicht geht es ja jemand anderem so. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass irgendjemand so bescheuert ist wie ich und sich da so in so Sachen so reinsteigt. Bescheuert, das war jetzt voll wertend für die Leute. Ihr seid nicht bescheuert, nur ich. Nee, aber ich denke mal, so anderen geht's doch nicht so. Die kriegen doch ihr Leben voll gut auf die Reihe. Ich sehe das doch. Aber vielleicht geht's ja irgendjemandem heimlich so, weil mir hat, glaubt es ja auch oft keiner. Dann stehe ich auf der Bühne und sage, aber du stellst dich ja dahin. Du bist doch, findest dich doch schon geil. Und ich denke mir so, ja, schon, aber ich habe auch Angst, dass ihr mich scheiße findet.
Hast du irgendein Ritual oder was machst du denn, wenn du merkst, oh, jetzt wird's kritisch, jetzt kommen ganz schön dolle Selbstzweifel auf?
Also ich hatte letzte Woche so eine Down-Phase. Das kommt immer wieder mal und ich denke mir immer so, wie komme ich denn da jetzt irgendwie gut raus? Und dann lag ich hier in meinem Studio auf dem Boden einfach, so für 2 Stunden habe an die Decke gestarrt und immer so leise in mich reingeweint. Also ich habe es dann einfach kommen lassen und einfach so gedacht, vielleicht muss es jetzt mal raus. Und es ist dann auch wieder weggegangen. Also ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man es einfach zulassen muss. Und ich bin ganz gut da drin, das so ganz wegzuschieben immer und immer wieder und dann zu funktionieren, zu machen, zu tun. Und dann kommt es halt irgendwie doch. Das ist so ein bisschen wie wenn du arbeitest und dann Urlaub hast und dann krank wirst. Und wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann habe ich mir jetzt angewöhnt, immer so Breathwork zu machen.
Einmal ein bisschen atmen.
Ja, echt, das ist irgendwie, das beruhigt mein Nervensystem, aber darauf muss man auch Bock haben. Es gibt auch so Tage, wo ich mir so denke, boah, hau ab mit dem Scheiß, keinen Bock da drauf.
Ja, manchmal muss man es auch einfach fühlen. Da kommt die Sad Song Marie wieder.
Ja, dann kommt die Sad Song Marie, dann kommt die Beschwerde Marie, dann gehe ich allen auf die Nerven, weil ich nur rumheulen, nur so, alles ist so schlecht. Und dann rege ich mich auf über die Leute, die mir helfen wollen, denke mir so, du sollst mir nicht helfen. Ich will, dass du mich bemitleidest kurz, weil ich will jetzt keine Lösung. Ich weiß, dass ich das machen könnte, aber ich will jetzt gerade Mitleid.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Oh, es ist schön, dass du es weißt, weil ich habe gedacht, gerade als ich so erzählt habe, oh Mist, du bist echt ein Freak. Ich denke, das ist normal. Wir sind ganz normal.
Wir sind alle, ja, genau, wir sind alle, alles nur Menschen, ne? Alle haben irgendwie die gleichen Sachen zu kämmen hier.
Ja, voll, eben. Ja.
Wie sieht es bei euch aus als Band? Also würdest du sagen, ihr unterstützt euch da? Ich meine, ihr seid ja so eine kleine Family. Das steht ja auch in der Öffentlichkeit. Seid ihr ja auch ein bisschen mit Hate konfrontiert und so. Unterstützt ihr euch da gegenseitig oder wie handelt ihr das auch so ein bisschen?
Ja, das ist immer gut, wenn der Hate sich so auf 4 Leute verteilt. Das ist immer fein. Dann kann man sich so zusammengehasst fühlen und dann ist man ja aber trotzdem eine Gruppe. Aber ja, wir sind alle schon so ein bisschen ähnlich gestrickt und versuchen das dann mit Sarkasmus so ein bisschen wegzukämmen. Aber wenn es jetzt irgendwie, also die anderen trifft das irgendwie auch immer nicht so hart. Die sind da nicht so, ich bin schon so ein bisschen das labile Sensibelchen hier in der Truppe. Aber ich habe auch versucht, mir das so ein bisschen abzugucken, dass man vielleicht nicht alles so auf die Goldwaage legt. Manchmal gelingt es mir nicht und dann reden die mir gut zu, wie so, ja, wie so 3 Therapeuten, die dann einfach sagen, ach, das ist doch... Ja, doch, es ist, wir unterstützen uns da schon.
Und lest ihr Kommentare und sowas? Oder DMs? Oder sagst du so, okay, aus Eigenschutz mache ich das vielleicht manchmal nicht?
Nee, ich versuche halt immer alle Kommentare zu beantworten und alle DMs. Ja. Also lese ich mir auch alles durch und es kommen auch echt hauptsächlich richtig schöne Sachen. Deswegen lohnt sich's auch total. Und es wäre so schade, die zu verpassen, nur weil so ein paar, ja, faule Tomaten dazwischen sind so.
Du hast vorhin schon mal ganz kurz angerissen, du warst jahrelang in Therapie und das war ja auch ein Thema, was du in der Release-Phase vom Album Love for Who I Am sehr thematisiert hast. War denn das Schreiben vom Album für dich wie eine Therapie?
Ja, voll. Ich habe Doppeltherapie gemacht. Also ich war in der Therapie und habe gleichzeitig diese Songs geschrieben und es war so das erste Album, wo ich... für mich hat es sich so angefühlt wie, boah, krass, jetzt packe ich hier aber mal ordentlich aus. Davor war es irgendwie so, auch für mich nur, so dass viele Songs, nicht alle, aber viele Songs einfach so abstrakte Geschichten für mich waren. Da habe ich irgendwie gar nicht so viel mit mir selber verbunden und deswegen war das dann auch einfacher, so damit klarzukommen. Und hier war das dann so, es gab sehr viele Sachen, sehr viele Themen. Der Song über meine Mutter, der Song über meinen Vater. Love for Who I Am ist auch irgendwie so ein Song, der viel mit mir zu tun hat. Und da war es dann nicht mehr so zu leugnen, dass es so ist. Und da war ich dann auch irgendwie bereit, das auch zuzugeben. Und das hat sich gut angefühlt, weil je mehr ich preisgegeben habe, desto mehr haben auch Leute mit uns geteilt und irgendwie uns eben geschrieben und gesagt, wow, das hat mir so geholfen und danke für deine Story und dass du das teilst. Insofern hat sich's gelohnt und ich wurde belohnt dafür, dass ich irgendwie ehrlicher geworden bin. Also die Erstellung von so einem Song ist ja schon so ein Prozess, wo man so ganz viel verarbeitet. Aber dann noch irgendwie das mit Leuten zu teilen, denen das dann auch wieder was gibt, ist einfach so, oh krass, geil.
Ja. Zum Songwriting wollte ich dich tatsächlich auch noch was fragen. Und zwar bist du jemand, der gerade so Songs, die mit dir selber zu tun haben oder halt so, ich sag mal Sad Songs, bist du jemand, der das eher so schreibt, weil es aus dem Dialog entstanden ist mit deinem Bandkollegen, oder bist du jemand, der da wirklich sehr allein für sich sein muss, um die Idee von Grund auf zu entwickeln?
Den Text, ja, da muss ich wirklich mich alleine irgendwo einsperren und erstmal mit mir selber klarkommen. Genau, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich glaube, das ist jetzt vorzeigbar, dann gehe ich zu den anderen und bin aber da auch so, hoffentlich findet ihr es nicht scheiße, weil das ist jetzt mir echt wichtig. Das ist aber noch nie so gewesen, dass sie gesagt haben, was ist das für ein Mist? genau, und dann ist es eigentlich, es ist tatsächlich so, dass sie mich da auch einfach machen lassen, was echt super schön ist. Und es gibt wahrscheinlich auch ein paar Songs, womit sie sich dann auch identifizieren können von den Themen, die ich da irgendwie aufmache.
Also eher erstmal für dich und dann zeigst du es den anderen.
Ja.
Weil ist es am Anfang so ein bisschen eine Überwindung? Hast du ja schon gesagt, aber ist es besser geworden, sag ich mal, die Überwindung? Oder bist du jedes Mal, wenn du so einen persönlichen Song hast, so, ach, scheiße, hoffentlich finden sie es gut?
Ja, ich weiß nicht, es wird nicht so besser. Ich würde jetzt gern sagen, ja, es ist, nee. Wir verstehen uns so gut. Ich meine, wir verstehen uns total gut. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, es bin einfach ich. Und wenn es etwas ist, was vielleicht auch sehr aktuell ist, dann hat es natürlich so eine ganz besondere Wichtigkeit. Und dann ist da auch eine Erwartungshaltung an die anderen. Ja. So, findet ihr das auch so wichtig? Und wenn dann aber natürlich noch käme, aber das finde ich irgendwie nicht so gut. Muss man das so? Oder kannst du das nicht irgendwie anders? Oder das verstehe ich irgendwie gar nicht, was du da meinst. Dann wäre das so niederschmetternd, weil es ja so wichtig ist.
Ja, es ist wie so das eigene Kind irgendwie. Dann ist es so, als ob jemand dem eigenen Kind wehtut. Und dann ist man so, ey, hör auf.
Nicht das Kind! Das ist perfekt.
Ich wollte mal ein bisschen mit dir über eure Anfänge quatschen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie ist Cosby so entstanden?
Wir haben uns kennengelernt über den Dave, unseren Schlagzeuger, der ja genau genommen jetzt erst vor ein paar Jahren dazu kam, aber eigentlich immer dabei war. Also ist ganz verrückt. Mhm. Der Dave und ich, wir sind im gleichen Kaff groß geworden und kennen uns schon super, super lang. Und der hat irgendwie die Jungs kennengelernt und hat irgendwann so gesagt, hey, du schreibst doch auch so Musik. Ich war irgendwie öfter bei dem oder bei gemeinsamen Bekannten und hab da so am Klavier meine Liebeslieder gespielt. So für Freunde und Familie. Mal auf dem Geburtstag oder so. Und er so, hey, du machst doch irgendwie sowas. Willst du nicht mal mit ins Studio kommen? Die sind total geil drauf. Ich glaube, das würde dir gefallen. Ich so, ja, boah, warum nicht? Und dann bin ich, why not? Dann bin ich da so mit und nie wieder weg. Also wirklich, es gab einfach sofort so dieses, also Robin und ich, wir sind echt so extrem schnell total zusammengekommen und zusammengewachsen und haben dann irgendwie total schnell ganz viel zusammen probiert und gemacht und getan. Und Kilian war da auch schon im Studio und der ist dann auch irgendwie, hat dann immer öfter die Nase so reingesteckt und war so, aha, was passiert denn hier so? Ah, cool. Ja, so haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt und uns nie mehr getrennt.
Seitdem going strong.
Going strong till, weiß ich nicht, till the bitter end.
Noch eine lange Zeit auf jeden Fall.
Ja, wir gucken.
Ihr habt ja schon, wir haben ja gerade gesagt, ihr habt eine ultra lange Laufbahn schon hinter euch. Gibt es denn Leute, Personen, Wegbegleiter, die ihr hattet? Kann auch ein anderer Artist sein, den ihr einfach super dankbar seid, oder auch Personengruppen, denen ihr super dankbar seid?
Das ist eine Fangfrage. Jetzt kann ich ja nur jemanden vergessen. Das wird unangenehm. Also ja, es tut uns leid, ich bin, I'm a mess, ich kann mich nicht sortieren. Mein Hirn ist ein Sieb. Also klar, es gibt natürlich so im privaten Umfeld ganz viele Leute, die bei jedem Ding irgendwie geholfen, unterstützt haben. Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wenn es um Musikvideos geht, so, die machen wir auch selber, aber da haben wir uns oft Leute dazugeholt, die dann auch teilweise für einen schmalen Obolus da mitgemacht haben. Es gibt, klar, Leute aus der Branche, die irgendwie gerade am Anfang wahnsinnig viele Türen geöffnet haben. Unser damaliges Booking. Ach, okay, das ist echt gemein, weil es gibt so viele Leute, die mal hier und da so irgendwas, es ist ja oft so einfach so ein kleiner Glücksfall, der so irgendwas macht. Irgendjemand, der zur richtigen Zeit die richtige Frage stellt oder irgendwie den richtigen Menschen mit uns zusammenbringt. Da waren auf jeden Fall viele Leute, die immer wieder mal hier und da uns supportet und unterstützt haben. Nee, also ich gehe jetzt nicht weiter ein auf diese Fangfrage. Es kommen Hassnachrichten, ich sehe sie. Schau, Worst-Case-Szenario bereits in meinem Kopf. Ich vergesse alle. Ja, alle haben uns geholfen. Vielen Dank, ihr seid die Besten.
Ihr seid alle cool.
Alle da draußen, die sich angesprochen fühlen. Ihr wisst, wer ihr seid.
Das war eine Fangantwort. So nämlich.
Ja.
Habt ihr so OG-Fans, die so seit Tag 1 dabei sind?
Oh ja, oh ja. Und die erkennen wir auch jedes Mal. Meistens auch, weil sie in der ersten Reihe bei jedem Konzert sind. Meistens auch, weil sie zum Merch kommen. Wir haben mit denen auch viel Kontakt über die Socials. Die schreiben uns, die kommentieren, die machen, die tun. Die teilen sich mit. Also es ist total schön, wie so Freunde. Die sind ja auch irgendwie seit Anfang an Cosby so. Mhm. Es gibt aber auch die, die ganz klammheimlich sich aufs Konzert schleichen. Und wenn ich dann frage, so, wer ist denn hier seit erster Stunde am Start, dann melden die sich und ich denke, ach, dich habe ich noch nicht so oft gesehen. Du kommst hier ganz klammheimlich rein und gehst ganz klammheimlich raus. Die gibt's auch, finde ich auch voll okay. Soll jeder machen, wie er will. Aber OG-Fans sind ja schon so diese krass committed und davon haben wir schon echt ein paar, die echt geil drauf sind. Da gibt's welche, die bringen dann irgendwie Fotos von Konzerten von vor Jahren mit, wo wir alle uns zusammen fotografiert haben nach dem Gig. Und so, what the fuck, wie sehe ich denn da aus? Und das ist total geil, weil diese Tagebucheinträge machen wir selber gar nicht. Und das vergisst man dann auch. Aber die erinnern uns dann immer dran.
Ja, ist voll cute. Habt ihr so ein kleines Tagebuch?
Voll, die machen uns ein Tagebuch. Müssen wir es nicht machen, ich bin eh faul.
Habt ihr eigentlich einen Namen für eure Fans?
Nee, krass, nee, gar nicht.
Dann müssen wir jetzt mal einen machen.
Oh je.
Was sagst du?
Musst du natürlich dann noch mit den Jungs absprechen, ne? Aber wir können ja hier mal ganz kurz brainstormen für eure Fans.
Also, ich sag mal, die Cosbys ist so richtig uneinfallsreich.
Ja, ich habe nämlich auch vorhin, das wäre das erste direkt, was mir eingefallen ist, die Cosbys. Aber
das sind die Cosbys.
Ja, aber das ist zu, nee, es ist zu basic. Das geht nicht, das kann man nicht nehmen.
Super basic.
Du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, gell? Weil du hast ja die Frage aufgeschrieben. Deswegen sag doch mal, was denkst du denn?
Das ist jetzt aber gemein.
Ja, ach was, finde ich auch.
Warte mal, was haben wir denn? Also die Cosbys ist schon mal raus auf jeden Fall.
Ja.
Ja, was kann man denn aus Cosby machen? Irgendwas so wortwitzmäßig wäre cool. Oder nicht, also Schmosby. Wortwitz, sondern irgendwie so, was?
Ich habe Schmosby gesagt. Cosby, Schmosby.
Die Schmosbys.
Die Schmosbys. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, aber...
Aber süß.
Ich mache das gern, einfach so Wörter zu erfinden, die sich reimen, einfach um zu sagen, oh, ich habe Hungerspunger. So, ja. Cosby, Schmosby.
Das wäre doch was.
Oder? Schmosby ist irgendwie
süß. Weil das ist ja irgendwie, das hat ja auch was mit dir zu tun, mit euch als Band, weil du gerne reimen und so, ne? Dann die Schmosbys.
Ja, oh Mann, tut mir leid, Leute. Das ist nichts Besseres gekommen.
Ja, weil ihr braucht unbedingt einen Namen für eure Fans. Du hast gerade gesagt, ihr habt so coole Fans.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Yeah. Oh, es ist Wahnsinn. Wir machen unsere Hausaufgaben nicht. Wie heißen die Fans von Justin Bieber nochmal? Die haben doch auch so einen komischen...
Belieber?
Beliebers! Totaler Kackname. Aber, oh, das haben die sich, glaube ich, selber gegeben.
Kein Shade an Justin Bieber-Fans an der Stelle.
Nein, nein. Ich bin auch Justin Bieber-Fan, aber Belieber, nee.
Nee, Belieber sehe ich...
Nee,
das ist alles so.
Wir brauchen was Besonderes, ja, wir brauchen was Besonderes. Ja. Denkt euch was aus.
Wir haben eine Kategorie und die ist so ein bisschen mein heimlicher Favorit hier in der Energy Sachsen Music Lounge, weil das sagt, finde ich, viel über den Gegenüber aus. Und zwar heißt die Kategorie Deine Playlist.
Die Energy Sachsen Music Lounge. Deine Playlist.
Du hast jetzt die Möglichkeit, bei uns einen Song zu spielen. Du bist da völligst frei. Also es darf dein aktueller Lieblingssong sein. Du kannst eine Artist spielen, den du gerne supporten möchtest, weil er vielleicht oder er oder sie vielleicht noch eine Newcomerin ist. Du kannst auch einen Song spielen von euch, den du absolut liebst, der auf einem Album drauf war zum Beispiel, aber der einfach nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient gehabt hat. Also da bist du völlig frei, darfst du einen Song aussuchen jetzt.
Also ich bin ja so ganz schlecht immer, wenn mich jemand fragt, so was möchtest du für Musik hören? Dann ist immer so, oh, keine Ahnung. Hättest du nicht gesagt, dass ich auch die Option habe, einen Song von uns zu nehmen, der zu wenig Beachtung bekommen hat, dann hätte ich gesagt, ja, irgendwas von Billie Eilish vielleicht oder so. Aber jetzt denke ich mir ganz ehrlich, ich finde, Sie wird genug gespielt. Hört es euch auf Spotify an, ihr findet sie.
Auf jeden Fall.
Genau, und ich finde, dann nehme ich doch das an und sage einen Song, der aus meiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und jetzt ist es schwierig, weil es gibt gerade zwei Songs, die mir in den Kopf kommen und jetzt muss ich mich entscheiden und Entscheidung ist auch ganz schwierig. Da bin ich auch mal froh, dass ich die Jungs habe, weil ich bin immer so, hier ist eine Liste, ich habe genauso viel Plus wie Minus. Keine Ahnung, was sagt ihr?
Entscheidungsunfreudig.
Wahnsinnig entscheidungsunfreudig. Ist ja auch so, was hat immer was mit Endgültigkeit zu tun gefühlt. Das ist total dumm. Ja. Okay, oder? Nee? Okay. Also ein Song, der jetzt auf unsere EP gekommen ist, hat, glaube ich, noch gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Also halt für die EP gehört haben, doch, ja. Aber ansonsten nicht, weil dazu gibt es kein Video. Das ist irgendwie nicht besonders gefeatured worden. Das ist halt einfach ein Song auf einer EP so. Und ich liebe diesen Song, weil den haben wir geschrieben in Südafrika. Da sind der Robin und ich, haben uns angewöhnt, für so Songwritings immer irgendwo hinzufahren, wo es Tiere gibt. Weil wir einfach Tiere mögen und wir wollten mal irgendwie gucken, was machen denn die Elefanten und die Wildschweine so, und sind da in den Nationalpark gegangen und haben dann abends irgendwie Wein getrunken und Musik gemacht. Und da hatten wir so eine total geile Bude. Es war saumieses Wetter, obwohl es eigentlich Sommer gewesen ist in Südafrika, aber es hat nur geregnet. Es war aber egal, weil wir waren direkt am Strand mit so einer Aussicht aufs Meer und es sind immer so Delfine vorbeigeschwommen. Also war wirklich so, was passiert hier eigentlich? Und ich habe da so aufs Meer rausgeschaut, da waren immer so Surfer und wir haben diesen Song gemacht und es war so eine perfekte Stimmung. Und ich liebe diesen Song. Ich wollte ihn jetzt auf Tour auch gerne spielen, aber irgendwie konnte ich keinen dafür begeistern. Und jetzt nehme ich das, wo die anderen nicht da sind.
Kannst du uns dafür begeistern für den Song?
Der Song heißt Pain und ist auf unserer aktuellen EP und ich liebe den. Ich finde den total geil. Ist auch ein Sad Song natürlich. Ist ja
natürlich,
klar.
Aber es ist gar nicht so schlimm, weil dafür sind wir jetzt hier. Es ist ja deine Playlist. Du darfst ja entscheiden. Jetzt spielen wir mal was Trauriges. Let's go. Okay, wir kommen zum Ende der Energy Sachsen Music Lounge und über ein Thema haben wir noch gar nicht geredet und da müssen wir einfach mal kurz reingehen, geht nicht anders, ne? Der ESC-Vorentscheid, das war eine sehr, sehr wilde Fahrt. Was ist so deine liebste Erinnerung an die Zeit?
Ich glaube, die liebste Erinnerung an die Zeit ist doch tatsächlich, dass wir die Jungs von From Fall to Spring kennengelernt haben und uns mit denen so richtig dicke angefreundet haben und echt eine richtig gute Zeit hatten und Das war einfach schön mit denen. Und ich war mir sicher, als ich habe mir dann auch immer die Shows angeschaut, also die erste Runde war ja genau, das war ja Freitag und Samstag. Und Samstag haben die gespielt. Und ich habe mir die auch angeschaut, oder wir alle zusammen saßen wir vom Fernseher und haben geschaut, was machen denn die anderen in der zweiten Show. Und da sind die aufgetreten und wir waren so, okay, ja gut, das ist ein Brainfuck. Also die fahren natürlich zum ESC und zu Recht, weil das ist ja so geil. Also wir fanden auch einfach es künstlerisch so hammermäßig. Aber es waren auch einfach richtig coole Dudes. Das war richtig schön. Es war auch richtig traurig, als sie dann rausgeflogen sind im Halbfinale. Das konnten wir gar nicht fassen. Es war dann so eine richtig traurige letzte Woche. Ich meine, die anderen waren auch alle total cool. Und die Feuerschwanzleute waren irgendwie auch richtig, richtig coole Leute, also waren alle sau nett, wir haben uns mit allen verstanden, aber das war einfach so ein Love on the first sight Ding und das war dann auf einmal so, nicht doch. Also es war schon ein bisschen traurig, jetzt habe ich aber das Ganze wieder geschickt rumgerissen zu, was war das Coolste hin zu, das war das Traurigste.
Ja, die Sad Song Marie, die kriegst du nicht raus.
Die kriegst du nicht raus, verflucht nochmal.
Kannst du kurz erklären oder kurz erzählen einfach, wie war der Prozess, wie war die erste Idee, wie seid ihr drauf gekommen, war es vielleicht auch schon länger so ein Ding, dass ihr gesagt habt, irgendwann wollen wir mal probieren, zum ESC zu fahren?
Ja, also voll, unsere Fanbase ist irgendwie auch so in der ESC-Bubble, da haben wir uns schon ganz lang immer wieder mal Leute geschrieben, hey, seid ihr dieses Jahr beim ESC-Vorentscheid? Ihr müsst dahin, das wäre so schön, das wäre so geil, ich rufe für euch an. Und wir immer so, ja, eigentlich schon ganz cool, mal gucken, keine Ahnung und so. Und dann haben wir irgendwie I'm still here geschrieben und irgendjemand hat uns gesagt, so, hey, habt ihr euch eigentlich beim ESC beworben? Ich weiß gar nicht, ob das Label war oder irgendjemand, also irgendjemand, der auf jeden Fall da so in diesem Thema drin war. Und wir so, nee, ach so, ist das gerade? Und dann so, ja, noch bis übermorgen. Und wir so, boah, ja, mal gucken irgendwie. Und dann war auf aber dieser Song da und wir so, also den Song würden wir schon gerne irgendwie zeigen. Das ist schon ein epic Moment so. Klar, ist jetzt nicht allgemein verträglich, aber das ist ja vielleicht auch die Kunst. Das ist einfach so, da haben wir uns schon so vorgestellt, wie wir da in Basel auf der großen Bühne stehen. Einfach so, okay, Überraschung, hier ist so ein richtiger Sad Song. Der saddeste Sad Song, den sadder Wut Song so. Und das fanden wir total geil dann, diese Vorstellung. Und dann haben wir gesagt, okay, schnell bewerben. Und haben dann irgendwie, ist es gerade noch in Time abgeschickt und dann zwei Tage später auch schon irgendwie die Einladung gekriegt. Hey, könnt ihr übermorgen zum Casting kommen? Wir so, übermorgen? Was?
Bitte?
Okay, wo, wann? Und dann so, ja, bringt alles mit. Ihr spielt da eine halbe Stunde Gig und so. Und wir so, was, wie echt? Mit echten Instrumenten? Das ist doch beim ESC gar nicht live. Ja, doch, Vorentscheid und so, mach mal. Und wir so, okay. Dann sind wir da hingetingelt. Also es ging alles innerhalb von 5 Tagen. War das ganze Ding irgendwie so, ja.
Das ist eine sehr, sehr schnelle Zeit.
Absolut. Wir haben auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, wir haben halt einfach gesagt, ja, haben ja nichts zu verlieren, machen wir mal.
Habt ihr in der Zeit, in der ganzen Vorentscheidszeit zwischen den ganzen Runden, habt ihr da als Band was mitnehmen können? Habt ihr vielleicht so eine Entwicklung auch als Band gemacht? Oder war das eher so, wir gucken mal, was kommt?
Natürlich haben wir was mitnehmen können, weil es war ja eine ganz neue Situation irgendwie auf so einer abstrakten Bühne ohne viel Publikum für Kameras so hauptsächlich zu performen. Es war erstaunlich wenig Vorbereitung. Also es hat mir eigentlich nie irgendjemand gesagt, dann ist da die Kamera und dann ist hier die Kamera. Ich musste das so selber rausfinden. So, hab mir so einen Reim draus gemacht und hab einfach mal so, wir haben so mal was vorgeschlagen. So würden wir die Performance machen, so würden wir es uns vorstellen. Und dann hat es irgendwie echt gut geklappt, aber das war natürlich total neu. Und ja, es war eine super intensive Zeit. So mit allen Interviews und super viele Leute, die auf einmal irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind. Super viele Nachrichten, die da auf uns eingeprasselt sind. Jeder einzelne gelesen. Viel Hate auch, ja, muss man auch sagen. Also vorm ESC, glaube ich, hatten wir eigentlich noch gar nicht so viel Hate erfahren. Aber da gab es schon irgendwie, da gab es schon auch viele, die einfach mal so sagen wollten, hey, das finden wir richtig scheiße. Ja, okay, warum? Sag's doch deinen Freunden, wie scheiße es war, aber warum nimmst du dir die Zeit? Aber okay, daran musste man sich auch gewöhnen. Also wir haben mitgenommen, dass man auch geschämt und gehatet werden kann. aber ansonsten, ich glaube, wir haben uns nicht krass verändert dadurch. Wir haben versucht, uns treu zu bleiben und einfach so unseren Schuh durchzuziehen. Es hat uns extrem zusammengeschweißt auf jeden Fall, weil es waren halt so 4 Wochen irgendwie am Arsch der Emma da in diesem Fernsehgebiet da bei Köln so. Und sehr, sehr intensiv und proben jeden Tag und machen und tun. Und haben wir viel drüber nachgedacht, wie wir uns zeigen wollen und was wir sagen wollen und so. Und für mich war es natürlich auch sehr emotional und jedes Mal so auf der Bühne war es so, oh Gott, schaffe ich das jetzt? Ja. Das war schon irgendwie krass und da haben die anderen mir auch krass den Rücken gestärkt und das hat uns schon sehr zusammengeschweißt.
Ich würde gerne mit dir auch noch ganz kurz über I'm Still Here reden. Du hast ja gerade gesagt, das ist schon extrem, es bietet natürlich viel Angriffsfläche, so grundsätzlich, weil man sich natürlich emotional einmal öffnet und sagt, hier, das ist es, das fühle ich. Hast du jedes Mal quasi so eine Überwindung, diesen Song zu performen?
Also damals war der ja noch so neu und wir hatten den noch nie irgendwo gespielt. Also es war wirklich das Erste, es war einfach Premiere. Das erste Mal, dass wir diesen Song live vor jemandem gespielt haben, war einfach im Fernsehen so. Das war so, okay, krass. Ich hätte gerne echt nochmal so eine Tour davor gehabt. Weil ich habe immer so das Gefühl, je öfter man spielt, desto mehr freundet man sich auch an mit dem Gefühl und desto weniger ist diese Angst da als so dieses, oh, das mache ich jetzt und das ist irgendwie auch voll schön und es gibt mir auch irgendwie was. Es ist schon immer anstrengend, den Song zu spielen, weil es einfach, ja, es ist einfach super emotional für mich. Plus dann, wenn ich noch in Gesichter schaue und merke, oh scheiße, für dich ist auch emotional, muss ich mich ganz schön zusammenreißen, dass mich das nicht so krass kriegt, weil dann schaffe ich es nicht mehr, den fertig zu singen.
Hattest du, oder was waren so deine Gedanken vor den Performances oder auch danach? Ich meine, währenddessen denkst du wahrscheinlich gerade nicht so aktiv darüber nach, sondern bist du voll im Moment. Auch davor wahrscheinlich noch so ein bisschen einfach fokussiert. Aber was sind so die Gedanken, gerade im Hinblick auf den Song, die du so um eine Performance drumherum hast?
Also, mal abgesehen davon, dass ich natürlich wieder in meinem Funktioniermodus war, so robotermäßig den ganzen Tag so, okay, Probe, okay, Kostüm, okay, und man funktioniert so, ist dann natürlich der Moment vor der Bühne echt so krass intensiver. Und ich habe im Finale noch, weiß ich noch, habe ich vor dem Auftritt so gedacht, boah, wenn mein Vater das jetzt sehen würde, der wäre so stolz wie Bolle. Der würde hier, das Telefon wäre schon auf Anschlag. Und egal, was Stefan Raab sagen würde, er würde auf jeden Fall ihm, also jedes kleine schlechte Wort, das da irgendwie so, ah, oh, der hat keine Ahnung, der hätte sich so aufgeregt. Der hätte mich danach angerufen und gesagt, ach, hör nicht da drauf, so ein Quatsch. Das war schon irgendwie so sehr präsent, so dieses, wow, jetzt habe ich hier so einen wichtigen Moment irgendwie und da ist er nicht dabei, weil der war immer dabei. Der war immer dabei, der hat alles aufgenommen, der hatte einen Ordner mit Sammlungen, da wusste ich gar nicht mehr, dass wir das überhaupt gemacht haben. Also das war dann schon so, okay, krass. Und deswegen singe ich diesen Song, weil der das eben nicht mehr mitkriegt.
Also würdest du sagen, dein Papa wäre ganz stolz auf dich gewesen?
Aber sowas von. Also der war einfach mein größter Fan. Meine Mutter hat mich oft angerufen und gesagt, dein Vater, der dreht durch. Der hört jetzt schon seit 5 Stunden 4 verschiedene Lieder von dir. Ich kann's, also ich find's echt schön, aber ich kann's jetzt langsam nicht mehr hören. Bitte sprich mit ihm. Und ich so, Mutter, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Also der war schon irgendwie sehr, sehr stolz und hat auch immer irgendwie mir, der war schon auch einfach so mit, bevor ich die Band hatte, war er so der Antreiber zu sagen, mach doch einfach, probier doch mal. Ich find's geil, ich glaube an dich.
Schön. Sag immer ja.
Ich glaube, ihr könnt wirklich extrem stolz auf euch sein, auch wenn ihr im Endeffekt nicht nach Basel gefahren seid, aber war ja trotzdem, ihr habt so viel, so schöne Auftritte gehabt. Wenn du möchtest, hast du die letzten Worte.
Oh je. Schau mal, jetzt bin ich ganz blank. Ich will mich bedanken bei allen, die sich dieses viel zu lange Interview angehört haben. Und ich hoffe, dass es irgendwie irgendwem irgendwas gebracht hat. Und ich glaube, die Energy Sachsen-Hörer sind so mit die coolsten. Ist, was ich, also sagt man sich, so spricht sich so rum. Das kann ich nur bestätigen. Und ich verstehe auch warum. Weil hat richtig Spaß gemacht.
Energy Sachsen Music Lounge.
Das war so meine Energy Sachsen Music Lounge mit der Sad Song Marie von Cosby. Ich finde echt so toll, dass sie so offen war und auch echt einen kleinen Deep Dive in ihre Gefühlswelt gemacht hat. Den ganzen Podcast kannst du natürlich auch auf allen Plattformen nachhören, wo es Podcasts gibt. Und on top findest du da noch richtig tolle andere Folgen. Gestört aber geil zum Beispiel da gewesen. Oder auch Anaïs, Frieda Gold, alle mit am Start.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It Music Only.